Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Der Rechtsstaat hier im Kontrafunk. Mein Name ist Dirk Sattelmeier, ich bin Rechtsanwalt in Köln und darf Sie durch die heutige Sendung führen. Der gesellschaftspolitische Kampf gegen Rechts ist nach wie vor allgegenwärtig und findet auf sämtlichen denkbaren Ebenen statt. Der hierbei zu vernehmende öffentliche Diskurs über politische Ansichten und Ausrichtungen ist dabei als fundamentaler Grundsatz einer Demokratie zu begrüßen, weil er eben konstituierend ist. Problematisch wird es aber, wenn der Staat mit Hilfe seiner drei Gewalten einseitig in diesen Diskurs, sei es unmittelbar oder auch nur mittelbar, eingreift, wie beispielsweise im Rahmen seines Weisungsrechts gegenüber Strafverfolgungsbehörden und den Verfassungsschutzämtern bzw. durch Unterstützung sogenannter NGOs. Ist am Ende dieser Kampf gegen Rechts auch ein Kampf des Staates gegen das Recht? Im Rahmen dieser Fragestellung erörtern wir heute vier aktuelle Fälle, die aufzeigen, welche Gefahren für Grundprinzipien des Rechts entstehen, wenn der Staat sich seiner Macht bedient und dabei allzu einseitig tätig wird. So berichtet der ehemalige Intendant des österreichischen Privatsenders Servus TV, Dr. Ferdinand Wegscheider, über das Vorgehen der dortigen Medienaufsichtsbehörde gegen seinen Wochenkommentar. Der Kölner Rechtsanwalt Dr. Christian Konrad erläutert, was es mit dem kürzlich über das Medienportal News veröffentlichten Gutachten des Verfassungsschutzes in Niedersachsen zum Landesverband der AfD auf sich hat. Mit dem Staatsrichter Dr. Ulrich Vosgerauer erörtern wir die Frage, ob es noch mit dem staatlichen Neutralitätsgebot vereinbar ist, wenn ein Aktionsbus namens Adenauer SRP Plus auf deutschen Schulhofen die Verhaftung der oppositionellen AfD-Vorsitzenden Alice Weidel simuliert. Und schließlich kommentiert unser Redaktionskollege Michael Moser die Aktivitäten einer Kölner Beratungsstelle gegen Rechts und richtet eine deutliche Botschaft an den Oberbürgermeister meiner Heimatstadt. Ich wünsche Ihnen eine informative und gerne auch spannende Sendung. Wenn sich am Samstagabend nach dem Ruf der Eulen nicht nur die Geister, sondern auch die Wege scheiden, dann steckt hinter diesem Phänomen Dr. Ferdinand Wegscheider mit seinem wöchentlichen Kommentar im österreichischen Servus TV. Im Beisein seines Narrenfreundes Till nimmt er den gesellschaftlichen und politischen Irrsinn aufs Korn und teilt dabei in Verwendung satirischer Stilmittel kräftig aus, vor allem gegen Regierende und den sogenannten Mainstream. Dass dies den Genannten nicht immer schmeckt, liegt ja auf der Hand. Und so geriet der nunmehr ehemalige Intendant von Servus TV in das Visier der Kommunikationsbehörde Austria, kurz Komm Austria. Diese bemängelte, dass die Sendung der Wegscheider mangels ausreichenden Sachsubstrats und aufgrund grob verzerrender Aussagen die Vorgaben des § 41 des Audiovisuelle Mediengesetz, kurz AMD-G, verletzt habe. Hierbei wurden 5 Sendungen aus dem Herbst 2021 in den Fokus genommen, die sich allesamt mit dem Thema der Corona-Impfung beschäftigten. Die Betreiberin des Senders zog gegen den erlassenen Bescheid vor Gericht und wurde in der vergangenen Woche tatsächlich in einigen Punkten auch verurteilt. Was es hiermit auf sich hat, erörtere ich nun mit dem Herrn Dr. Wegscheider persönlich. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Wegscheider, hier bei uns erstmals im Rechtsstaat.
Vielen Dank. Beste Grüße aus Salzburg.
Was vielen Zuschauern vielleicht noch gar nicht so klar war, ist, zumindest bis zu Ihrer letzten Sendung, dass Sie ja auch promovierter Jurist sind. Und vor dem Hintergrund können wir hier auch das Sendekonzept sehr schön erfüllen und die juristischen Aspekte in der Causa Wegscheider erörtern. So vielleicht zum Einstieg, können Sie unseren Zuhörern nochmal darlegen, was die Komm Austria Ihnen bzw. dem Sender vorgeworfen hat?
Da muss man dazu sagen, dass die Komm Austria eigentlich erst tätig geworden ist, nachdem der Presseclub Concordia, das ist ein Journalistenlobbyverein, den es seit Mitte des 19. Jahrhunderts schon gibt und der sich ursprünglich einmal für die Freiheit der Medien eingesetzt hat. Und der hat im Herbst 2021 eine Sachverhaltsdarstellung an die Medienbehörde geschickt, wonach ich in meinen Sendungen angeblich gegen das Objektivitätsgebot, Sie haben es schon angesprochen, § 41 das AMDG verstoßen hätte. Ich bin dann rund ein Jahr später per Bescheid der Medienbehörde dazu verurteilt worden, in 3 Sendungen hintereinander eben einzugestehen oder zu bekennen, dass ich mit meinen satirischen Kommentaren gegen dieses Objektivitätsgebot verstoßen hätte. Wir haben dann dagegen berufen und das Bundesverwaltungsgericht hat zunächst, also nach einem weiteren Jahr, den Bescheid der Behörde wieder aufgehoben. Dann hat die Behörde wieder berufen zum Verwaltungsgerichtshof in Österreich. Der hat es wieder zurückgeschickt zum Bundesverwaltungsgericht und im jüngsten Urteil jetzt, das uns vor wenigen Tagen zugestellt wurde, gab es eben diese Verurteilung.
Das Urteil liegt mir auch vor. Jetzt müssen wir mal Begrifflichkeiten klären. Bundesverwaltungsgericht hört sich so hochtrabend an, ist aber in Österreich die erste Instanz auf der verwaltungsrechtlichen Ebene, also auch eine Tatsacheninstanz. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie der Auflage bis heute noch nicht nachgekommen sind?
Ja, natürlich, weil wir ja berufen haben. Und solange es kein rechtskräftiges Urteil gibt, sehe ich keinen Anlass dafür.
Jetzt fällt mir als deutschem Juristen natürlich sofort auf, dass die sogenannte Comm Austria, hört sich eher an, eine Firma, offenbar hat die aber weitergehende Befugnisse als unsere hiesigen Behörden in Deutschland. Nach meinem Dafürhalten liegt ein grundlegender Unterschied zunächst daran, dass die Comm Austria als zentrale Bundesbehörde bei Ihnen fungiert, während in Deutschland wir ja 14 Landesmedienanstalten haben, die dann eine Aufsicht dezentral übernehmen. Hierdurch wird von Kritikern der Comm Austria auch eine gewisse Politiknähe unterstellt und in dem Zusammenhang erlangt natürlich die Besonderheit im österreichischen Recht auch ein besonderes Gewicht. Die Comm Austria ist nämlich befugt, die Vorgaben dieses ominösen Paragraphen 41 AMDG hinsichtlich der dort genannten Grundsätze von Objektivität und Meinungsvielfalt zu überprüfen und dann kann sie eben nach Paragraph 61 desselben Gesetzes etwaige Verstöße feststellen. In Österreich findet also offenbar eine zentralbehördliche und vor allen Dingen materielle Inhaltskontrolle statt. Also der Entscheidungsgerichts entnehme ich, dass die Kontrolle auch für einzelne Sendungen wie der ihrigen erfolgen kann und dass es sich dabei um eine satirische und auch noch eine Kommentarsendung handelt, spielt für das Gericht offenbar auch nur eine untergeordnete Rolle. Also wie kann bei einem Kommentar überhaupt ein Verstoß gegen ein vermeintliches Objektivitätsgebot vorliegen bzw. festgestellt werden?
Ja, ich habe das in meiner jüngsten Sendung am vergangenen Wochenende ja auch angesprochen. Mir ist auch als Jurist nicht klar, wie man in einem Kommentar gegen ein Objektivitätsgebot verstoßen könnte. Früher hat man ins Lexikon geschaut, halt egal, Wikipedia oder was immer, die Definition eines Kommentars abfragt. Dann erfährt man dort ganz klar, dass ein Kommentar ausschließlich die subjektive Meinung seines Autors wiedergibt. Also wie man mit einer subjektiven Meinung gegen ein Objektivitätsgebot verstoßen kann, ist mir nicht klar. Dazu kommt eben, dass meine Sendung ja auch optisch und akustisch ganz klar als Satire-Sendung gekennzeichnet ist. Das beginnt bei der Signation. Mein kleiner Freund Till der Hofner ist immer mit dabei, etc. Und da sagt die Behörde bereits im ersten Bescheid, dass der Durchschnittsseher mehr oder weniger nicht in der Lage ist, die Sendung als Satire zu erkennen. Und das ist schon haarsträubend.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Wenn ich mir dann hiesige Sendungen anschaue, wie die Heute-Show oder auch Magazin Royal, da ist, glaube ich, viel weniger an Satire zu erkennen. Insbesondere dann, wenn es sich um einen Hofnarren handelt, der ja da bei Ihnen noch daneben steht. Also das ist schon abenteuerlich. Dennoch, wenn man die Entscheidung liest, es wird ja dann auch vom Gericht hier tatsächlich seitenlang dargelegt, wie Ihre Sendung erscheint und wie man sie zu verstehen hat. Und man kommt zumindest zu dem Schluss, dass sie nicht rein satirisch sei, sondern nur eine Kommentarsendung mit satirischen Elementen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und deswegen könne man diese Sendung auch hier überprüfen. Ich habe 2 Beispiele mir mal rausgesucht, was Ihnen da überhaupt konkret eben vorgeworfen wird. Da zitiere ich mal aus der Sendung vom 6.11. Da haben Sie Folgendes gesagt. Und gleich geblieben ist natürlich das unerschütterliche Vertrauen in die Aussagen der Regierung, der Pharmaindustrie, das Impfsyndikat, der Ärztekammer und aller anderen angeschlossenen Lobbyisten inklusive den Lohnschreibern im medialen Mainstream. Die Menschen spüren, dass sie sich auf diese Aussage verlassen können, etwa dass in den Spitälern ausnahmslos ungeimpfte Corona-Patienten liegen. Und dieser insbesondere der letzte Satz hier wird vom Gericht als Verstoß gewertet, da die Aussage tatsachenwidrig sei. Also die Aussage, dass in den Spitälern ausnahmslos ungeimpfte Corona-Patienten liegen, dass das gesagt worden sei. Und in einer anderen Sendung haben Sie den Begriff, der für die Zulassung der Corona-Impfung als Notzulassung bewertet. Und das wurde ebenfalls von der Behörde als Verstoß bemängelt. Das hat das Gericht dann auch bestätigt. Wie kommt das Gericht zu derartigen, durchaus weitreichenden Erkenntnissen?
Ja, ganz ehrlich gesagt, das ist mir auch ein Rätsel. Ich bin ja auch in der jüngsten Verhandlung als Zeuge gehört worden. Aber offensichtlich hat man das völlig ausgeblendet. Und wie das Gericht in dem Fall zu diesen Erkenntnissen kommt, ist mir großteils ein Rätsel. Es wirkt oft schon ein bisschen willkürlich. Interessant ist ja, dass sie einige inkriminierte Sätze von mir jetzt doch aufgehoben hat. Es war ja auch inkriminiert der Satz, wir haben in Wahrheit auch keine Ahnung, ob und wie die Impfung wirkt. Also da ist das Gericht jetzt doch offensichtlich von der Realität und von der Geschichte überholt worden und hat eingestanden, dass das offenbar doch gestimmt hat.
Sie wurden also innerhalb der Beweisaufnahme ja tatsächlich als Zeuge vernommen. Das geht ja auch, weil Sie hier nicht Kläger waren, sondern das war ja die Betreiberin von Servus TV. Ihre Aussagen finde ich allerdings überhaupt nicht in dem Beschluss wieder. Stattdessen finde ich hier ganz viele Verweise, Links auf irgendwelche Wikipedia-Seiten und sonstigen Berichte, die also hier im Internet zu finden sind. Und das hat das Gericht dann eben dazu veranlasst, hier diese von Ihnen getätigten Aussagen hier zu bewerten und diese als tatsachenwidrig auch einzustufen. Man könnte jetzt sagen, ist ja prima. Das heißt, es gab dann doch keine Pandemie der Ungeimpften und was auch immer. Nur dennoch, es handelt sich um eine Kommentarsendung. Wie sehen Sie das für die Zukunft, für Ihren Kommentar auch, den Sie da wöchentlich machen? Hemmt Sie das vielleicht in Zukunft oder was kann auch im schlimmsten Fall vielleicht passieren?
Also es hemmt mich nicht, das sei gleich vorweg gesagt. Im schlimmsten Fall könnte die Behörde, wenn es um schwerwiegende Verletzungen geht und vor allem um wiederholte schwerwiegende Verletzungen geht, entweder den Sender auffordern, die Sendung anders oder gar nicht mehr zu gestalten. Oder sogar im schlimmsten Fall würde ein Entzug der Sendelizenz drohen. Ich möchte aber ausdrücklich festhalten, dass die Medienbehörde in ihrem Erstbescheid definitiv gesagt hat, es handelt sich um keine schwerwiegenden Verletzungen des Gesetzes.
Jetzt wurde die Revision ganz offenbar nicht zugelassen, so wie ich das gelesen habe. Machen Sie trotzdem weiter?
Die ordentliche, ja. Es gibt die Möglichkeit einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof oder einer Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof.
Das heißt, Sie gehen dann auch weiter, um das Ganze hier dann möglicherweise gerade zu rücken?
Das wäre jedenfalls mein Ansinnen. Wir werden das in den nächsten Tagen, weil ja der Sender ja mehr oder weniger Beklagter ist und Betroffener ist, es muss der Sender entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass wir wieder ein Rechtsmittel ergreifen.
Und vielleicht zum Abschluss die Frage, weil ich stelle mir so immer vor, wie das, wenn das in Deutschland so wäre, dass man Sendungen wie die Heute Show oder eben dieses Magazin Royal eben behördlich belangen würde. Haben Sie Kenntnis von anderen Fällen in Österreich oder die ähnliche Sendungen machen und die von der Com Austria so angegangen wurden?
Kommentarsendungen habe ich keine Kenntnis. Das mag aber auch daran liegen, dass es mit Kommentaren im österreichischen Fernsehen, dass die äußerst dünn gesät sind. Zum einen, weil das ORF-Gesetz Kommentare, die den Namen verdient haben oder wirklich aus freien Stücken gemacht werden dürfen, eigentlich nicht wirklich oder sehr schwer nur erlauben. Und in den österreichischen Privatfernsehsendern bin ich, glaube ich, der Einzige, der Kommentare in dieser Form macht.
Das heißt, allein durch Ihr Alleinstellungsmerkmal ist der Fall natürlich besonders brisant. Ja, man kann natürlich die Verpflichtung, dass Sie da dreimal was zu veröffentlichen hätten, nämlich die Feststellung der Com Austria, als einen lediglich geringwertigen Eingriff bewerten. Aber dennoch stellt es einen fragwürdigen Eingriff dar in die Meinungsfreiheit, zumal es sich um eben eine reine Kommentarsendung mit satirischem Einschlag, vielleicht aber auch aus Ihrer Sicht ja auch um eine reine Satiresendung handelt. Wir haben auch in Deutschland mittlerweile feststellen müssen, dass Landesmedienanstalten dazu übergehen, kritische Medienschaffende wegen angeblicher Verstöße gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, so heißt das dann bei uns, zu verfolgen. Das zeigt der Fall des Publizisten Alexander Wallasch, über den wir hier berichtet haben. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass Sie den Fall hier weiter verfolgen. Dabei wünsche ich Ihnen alles Gute, auch für Ihre Sendung, die von ganz, ganz vielen Leuten gehört wird sicherlich und die das bleiben muss, was sie ist, nämlich ein satirischer Kommentar, der in Gänze so zulässig ist. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Erläuterung und auch für Ihre Zeit, Herr Dr. Wegscheider.
Vielen Dank und nochmal beste Grüße aus Salzburg.
Neben der Bundesregierung haben auch die einzelnen Exekutiven der Länder die Möglichkeit, über ihre örtlichen Verfassungsschutzämter Bestrebungen, die sich vor allem gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, beobachten zu lassen. So kommen dann auch nahezu sämtliche Landesverbände der Partei Alternative für Deutschland in den Genuss geheimdienstlicher Beobachtungen. Zu reden gibt aktuell ein vom dem Medienportal News Ende April veröffentlichtes Gutachten des Landesverfassungsschutzes aus Niedersachsen. Über die rechtlichen Grundlagen und Folgen sowie die Erkenntnisse des Gutachtens spreche ich mit dem Verfahrensbevollmächtigten der AfD Niedersachsen, Herrn Rechtsanwalt Dr. Christian Konrad von der Kölner Medienrechtskanzlei Höcker.
Ja, vielen Dank.
Ja, das von mir angesprochene Gutachten des niedersächsischen Verfassungsschutzes wurde ja nicht einfach so erstellt, sondern dient ja einem bestimmten Zweck. Und dieser müsste sich ja aus dem niedersächsischen Verfassungsschutzgesetz ergeben. Können Sie uns hierzu aufklären?
Also das niedersächsische Verfassungsschutzgesetz hat eine Besonderheit, die es auch im Bund bislang noch nicht gibt. Und zwar sind das ganz klar definierte Kategorien. Also man hat es zumindest versucht, sie klar zu definieren, aber immerhin werden sie einmal benannt. Und da gibt es sogenannte Gruppen wie das Verdachtsobjekt oder das Beobachtungsobjekt. Und wenn Sie als Ministerium, in Niedersachsen gibt es kein Landesamt wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern das ist angegliedert unmittelbar an das Ministerium, die Verfassungsschutzabteilung. Und wenn Sie eine Hochstufung vornehmen wollen, müssen Sie intern natürlich die Entscheidungsträger informieren, warum das rechtmäßig sein soll. Und dafür wurde dieses Gutachten erstellt. Es musste auch erstellt werden, denn sie haben in Niedersachsen eine weitere Besonderheit, nämlich starre gesetzliche Fristen. Und der AfD-Landesverband Niedersachsen war 2022 zum Verdachtsobjekt eingestuft worden. Und da sieht das Gesetz eine Begrenzung auf 2 Jahre vor, die einmalig um höchstens 2 Jahre verlängert werden kann. Das ist 24 geschehen und damit war allen klar, dass 2026, konkret bis Mai 2026, irgendetwas geschehen muss. Und das Gesetz sieht tatsächlich nur die Hochstufung oder die komplette Ausstufung vor. Und das war sozusagen der gesetzliche Rahmen, sodass wir auch als Vertreter des Landesverbands Niedersachsen mit dem Landesverband Niedersachsen spätestens im Dezember 2025 aktiv wurden. Da gab es auch dann die ersten Presseberichte, dass man da im Ministerium arbeitet und prüft und begutachten will. Und das führte dann bei uns zu auch tatsächlich dann noch 2 Warnschreiben, die wir im Vorfeld verschickt haben, einmal im Januar, einmal im Februar, wo wir der Ministerin versucht haben zu erklären, warum eine Hochstufung auf keinen Fall in Betracht kommen kann, angesichts der Lage in Niedersachsen. Das wurde dann aber nicht beantwortet und dann haben wir am 17.02. die Bekanntgabe der Hochstufung gehabt und haben am gleichen Tag, glaube knapp 3,5 Stunden später, Klage und Eilantrag eingereicht.
Okay, das ging ja nicht so durch die Medien, wie ich das verstanden habe. Das heißt, tatsächlich wurde Ihnen das bekannt gegeben und Sie haben das Rechtsmittel der Klage hier, die offenbar statthaft ist, eingereicht und auch einen Eilantrag gestellt. Sie haben also bisher noch keinerlei Ergebnisse, über die Sie uns berichten können. Deswegen kommen wir gleich vielleicht auch mal zu dem Inhalt dieses Gutachtens. Da würde ich Sie gerne fragen, wie Sie die Qualität insgesamt bewerten. Ich frage das natürlich bewusst vor dem Hintergrund der Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichtes vom 26. Februar dieses Jahres, wo die Einstufung des Bundesverbandes der AfD ja mehr oder weniger kassiert wurde und in der das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz ja auch nicht die allerbesten Noten erhalten hat. Hat der niedersächsische Verfassungsschutz denn seine Hausaufgaben gemacht?
Ja, es wird Sie nicht überraschen, dass ich als Bevollmächtigter der AfD Nein sage. Wenn man es vielleicht versucht, objektiver zu betrachten, muss man sagen, Sie haben es versucht, es ist Ihnen aber nicht gelungen. Der niedersächsische Verfassungsschutz hat sich, wenn man sich die Unterlagen anschaut, sehr stark am Bund orientiert. Man verweist dort auf die Verdachtsfallentscheidungen, die aber offensichtlich natürlich bei einer weiteren Hochstufung gar nicht passen, und arbeitet mit den Kenntnissen, die man ja auch im bundesweiten Verfassungsschutzverbund hat. Das Problem, das meines Erachtens der Verfassungsschutz Niedersachsen hat, ist, dass er sich auf einen zeitlichen Kenntnisstand von ungefähr Anfang Februar 2026 gestellt hat, sich auf die Bundesausführungen gestützt hat, damit gearbeitet hat und dann gute 3 Wochen später das Verwaltungsgericht Köln die Arbeit des Bundesamtes für in der Hinsicht untauglich eingestuft hat. Und damit ist meines Erachtens auch die ganze Stütze, die der niedersächsische Verfassungsschutz hier hatte, weggebrochen. Also wir finden auch in den Unterlagen, die ja nun auch veröffentlicht wurden durch Medien, Hinweise darauf, dass der niedersächsische Verfassungsschutz selbst sagt, dass er Anhaltspunkte, die das BfV im Bund erkannt haben will, in Niedersachsen nicht in Häufigkeit und Deutlichkeit sieht. Das heißt, die Niedersachsen räumen selbst ein, dass in Niedersachsen weniger vorhanden ist als im Bund. Wenn aber dann schon das im Bund nicht ausreichte, so das VG Köln, ist es eigentlich dann nur eine Frage der Logik oder der Ableitung, dass es dann auch in Niedersachsen nicht reichen sollte.
Nun kann man sich ja nicht unbedingt darauf verlassen, dass also das Verwaltungsgericht Hannover sich hier der Ansicht des Kölner Verwaltungsgerichtes anschließen wird. In der Hinsicht ist ja offenbar Ihnen auch noch nicht signalisiert worden. Und ganz offenbar zieht der Verfassungsschutz bzw. das Land Niedersachsen das ja hier auch durch. Haben Sie da nicht vielleicht ein bisschen die Befürchtung, dass sich hier das Verwaltungsgericht in Hannover eben nicht dem Kölner Gericht anschließen wird? Oder halten Sie nach wie vor die Qualität dieses Gutachtens für so schlecht, dass es eigentlich gar keine andere Entscheidung geben kann?
Letzteres. Also die Inhalte und auch die Benennung von Personen in diesen Unterlagen reicht meines Erachtens auf keinen Fall, um die erforderliche Gewissheit für den gesamten Landesverband zu haben. Wir sprechen da ja von ungefähr, davon geht auch der Verfassungsschutz aus, 8000 Personen in Niedersachsen. Und wenn man mal die Personen sich im Gutachten anschaut, die dann da benannt werden, angeführt werden, teilweise auch nur einzeln, die Mitglied dieses Landesverbands sind, kommt man auf ungefähr 50 Personen. Also das ist unter 1%. Damit zu belegen, dass der gesamte Landesverband gesichert rechtsextrem ist, ohne Wenn und Aber, ist meines Erachtens gar nicht möglich. Und auch die Kategorien, die man dort genutzt hat, werden teilweise kritisiert. Da reden wir über solche Sachen wie Queerfeindlichkeit, die im Verfassungsschutzgesetz natürlich nirgendwo auftauchen und wo auch dort nur einzelne Personen, wenn überhaupt, mal genannt werden. Und da müssen Sie als Verfassungsschutz, so hat es das Verwaltungsgericht Köln auch ja aufgestellt und das halte ich auch für richtig, müssen Sie schon mehr liefern. Und die Besonderheit, das war ja auch in den Medien, ist ja auch zum Beispiel, dass der Verfassungsschutz in Niedersachsen einräumen muss, dass teilweise gar nicht so viel gefunden wurde. Das wird dann aber wiederum damit erklärt, dass das ja aufgrund der Zurückhaltung der Mitglieder des Landesverbands basiere. Und auch da hat Köln gesagt, dass solche Ableitungen und Annahmen, das sind ja keine Tatsachen, auf die sie sich laut Gesetz stützen müssen, sondern das sind Vermutungen. Und wenn sie dafür keine Anhaltspunkte haben, können sie damit natürlich nicht agieren. Und das ist auch richtig. Also wir müssen uns das ja nochmal vergegenwärtigen. Wir haben hier einen Nachrichtendienst, einen Geheimdienst, der eine relevante politische Kraft als gesichert rechtsextrem, also als gesichert außerhalb des Verfassungsbogens stehend, brandmarkt, um auf die Wahlen unter anderem Einfluss zu nehmen. Die Wähler sollen gewarnt werden. Und wenn sie dann damit arbeiten, dass man nichts hat, aber die eigentlich was anderes meinen, man dafür aber dann keine Belege hat, dann ist das rechtsstaatlich und demokratietheoretisch äußerst bedenklich.
Es gibt ja in diesem Gutachten eben die Erkenntnis bzw. die Aussage, dass Mitglieder der Partei, die sich in einem erklärend relativierenden Kontext geäußert haben und somit als durchaus gemäßigt gewertet werden können, dass diese Mitglieder das aus taktischen Gründen machen, also sich taktisch zurückhalten. Das mutet aus meiner Sicht ja geradezu kafkaesk an, wenn ich mich als Politiker im Wahlkampf zwar argumentieren, differenzieren und gemäßigt äußere, der Verfassungsschutz das aber als reine Taktik wertet, wie Sie auch sagen, ohne jegliche sonstige Anhaltspunkte und mir ja so jegliche Entwicklungsfähigkeit abspricht. Das heißt, ich kann ja machen, was ich will. Es ist ein Zirkelschluss, der, wenn er denn vor Gericht Bestand hätte, ja dazu führen würde, dass Mitglieder der AfD in Zukunft alles erklären könnten, was sie wollten, ohne dass sich an der Einstufung durch die Verfassungsschutzämter irgendwas ändern würde. Oder sehe ich das falsch? Ist es aus Ihrer Sicht ja in irgendeiner Form beachtenswert und besteht da die Gefahr, dass die Gerichte das tatsächlich auch so übernehmen?
Also in anderen Kontexten haben wir das früher immer Willkür genannt. Wenn ich jemanden deswegen bestrafe oder beobachte, nicht wegen seiner Handlungen, sondern wegen seiner von mir vermuteten Gedanken und Absichten, das reicht rechtsstaatlich natürlich nicht. Es gibt natürlich Rechtsprechung, die sagt, wenn Sie beständig seit vielen Jahren als Beispiel gegen Ausländer hetzen, ja, in Wort und Schrift und es gibt Videos und Beiträge und Bücher, vielleicht sogar Aussagen in einem Parteiprogramm und wenn es dann zum Gerichtsverfahren kommt, dann stellen Sie sich hin und sagen, ah, übrigens, gegen Ausländer habe ich aber gar nichts. Das war nie so gemeint, sorry. Dass man dann sagt, naja, das ist ja offensichtlich eine prozesstaktisch motivierte Erklärung. Ja, das ist ja auch einleuchtend. Aber im Vorfeld zu sagen, jemand äußert sich zwar gar nicht verfassungsschutzrelevant, aber wir nehmen es trotzdem einfach mal an, weil die sind ja in der AfD. Das ist eine unzulässige Vorgehensweise, mit der sie letztlich als Staat jeden beobachten können. Und wie gesagt, wir reden ja hier nicht über eine Petitesse, sondern wir reden hier darüber, dass sie nachrichtendienstlich, geheimdienstlich erfasst werden. Da kann ihr Telefon abgehört werden, da können vielleicht ihre E-Mails gelesen werden, weil irgendjemand meint, dass sie irgendetwas anderes denken könnten. Und das ist ehrlicherweise rechtsstaatlich bedenklich und da hätten wir in allen anderen Konstellationen größte Sorgen und sollten sie auch hier haben.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Die Causa Verfassungsschutzämter gegen die AfD bleibt also tagesaktuell und deswegen werden wir Sie mit Sicherheit noch häufiger hier in unserer Sendung hören und auch immer wieder gerne einladen. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Erläuterung und natürlich auch für Ihre Zeit. Herzlichen Dank und bis bald einmal.
Ich danke auch. Vielen Dank.
Wir bleiben in Niedersachsen. Dort fuhr laut Medienberichten in der vergangenen Woche an zwei Gesamtschulen ein umgebauter Reisebus mit dem Namen Adenauer SRP Plus vor. Dieser diente allerdings nicht zum Transport von Schülern, sondern stellte eine interaktive Ausstellung dar, welche auf dem jeweiligen Schulhof besucht werden konnte. Im Mittelpunkt dieser Aktion stehen nach Aussage des Betreibers Themen wie Rassismus, Migration, Faschismus und die Frage eines möglichen AfD-Verbotes. Hierbei soll offenbar die Hauptinsassin des Busses den Schülern Rede und Antwort stehen und bei der Entscheidungsfindung helfen. Eine Puppe, welche der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel ähnelt, sitzt in einer eigens errichteten Gefängniszelle im Bus und antwortet mittels KI auf Fragen zu ihrer politischen Gesinnung. Derartige Aktionen seien laut Betreiber noch an mehreren hundert Schulen in Planung. Und inwieweit diese Besuche noch im Einklang mit dem staatlichen Neutralitätsgebot stehen, erörtere ich nun mit dem Staatsrechtler und Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau. Herr Vosgerau, schön, dass Sie Zeit für uns finden.
Schönen guten Tag, sehr gerne.
Ich möchte Sie zum Einstieg bitten, uns in der gebotenen Kürze noch einmal das staatliche Neutralitätsgebot in Erinnerung zu bringen. Woraus wird es rechtlich hergeleitet und was muss der Staat hierbei beachten?
Ja, einerseits aus dem Demokratiegebot des Grundgesetzes und außerdem natürlich aus dem Gleichbehandlungsgebot, also Artikel 3 und Artikel 20 des Grundgesetzes. Es ist ganz einfach so, dass in einer Demokratie es ganz fundamental ist, dass der politische Wille sich von unten nach oben und ohne staatliche Ingerenz entwickelt. Also eine staatlich gelenkte Demokratie wäre gar keine Demokratie. Und deswegen müssen staatliche Stellen, staatliche Behörden selbstverständlich auch Schulen, allen voran natürlich Schulen, denn denen ist ja die Erziehung der Jugend mit anvertraut, sich natürlich politischer Stellungnahmen enthalten und müssen neutral und sachlich unterrichten und informieren. Das bedeutet Neutralitätsgebot.
Das kann ich nur unterstreichen. Da gibt es gute Gründe für, denke ich, historischer Art, warum die Schulen hier auch neutral bleiben müssen und sollten. Und ich weiß ja nicht, ob Sie sich den Bus des Betreibers, dem Zentrum für politische Schönheit, einmal näher angeschaut haben. Auf der Internetseite wird der Bus sehr martialisch in Szene gesetzt und als sogenannte Weltsensation bezeichnet. Der soll sogar über Drucklufthörner der US Army und Luftschutzsirenen wie auch einem Flakscheinwerfer verfügen. Dann gibt es noch eine Nebelanlage und sogar einen Wasserwerfer. Das Ganze erscheint dann polizeiähnlich in Silber mit einem blauen Streifen. Und im Fahrzeug ist eben diese Puppe von Frau Weidel mit vermeintlichen Tausenden von Beweisen, die ein AfD-Verbot belegen sollen, beziehungsweise eben Material für ein solches Verbot darstellen sollen. Das mag man vielleicht noch unter die Kunstfreiheit des Artikel 5 Grundgesetzes subsumieren zu können, aber die Einladung durch die Schulen, ist das noch mit dem Neutralitätsgebot hier vereinbar?
Ja, selbstverständlich nicht. Also erstens über die genaue technische Ausstattung dieses Busses habe ich natürlich keine eigenen Erkenntnisse, aber das war jedenfalls schon mal ein Thema für die Behörden. Auf den ersten Blick glaube ich gar nicht, dass der Bus in der genannten Weise ausstaffiert ist, denn das wäre ja erkennbar nicht genehmigungsfähig. Das heißt, das müsste als Fahrzeug dann aus dem Verkehr gezogen werden. Der Bus ist auch schon mal in Sachsen, soviel ich weiß, aus dem Verkehr gezogen worden, und zwar allein schon wegen der Lautsprecher, die ja da zum Einsatz kam. Es liegt auf der Hand, dass man an einem privaten Kraftfahrzeug nicht beliebige Ausstattungen zur Störung anderer Personen anbringen kann. Nein, selbstverständlich ist es mit dem staatlichen Neutralitätsgebot, das eben auch Schulen betrifft, ganz und gar nicht vereinbar, eine solche Veranstaltung, wo und dann noch in so drastischer Form zum Verbot einer vermeintlich verfassungsfeindlichen Oppositionspartei aufgerufen wird, an Schulen durchzuführen. Für solche Feststellungen wären ja, wenn überhaupt, nur das Bundesverfassungsgericht, und zwar auf Antrag des Bundestages oder des Bundesrates oder noch anderer Stellen zuständig. Da es einen solchen Antrag nicht gibt, da es ein solches Verfahren nicht gibt, gibt es keine Drittzuständigkeit, hier irgendwelche entsprechenden Feststellungen vorwegzunehmen. Und deswegen ist hier vor allem zu sagen, wenn wir uns mal ganz dumm stellen und wenn wir deswegen mal sagen, die Möglichkeit des Parteienverbots, die steht ja im Grundgesetz, ja? Und darüber wird man ja noch wohl informieren dürfen, dass das im Grundgesetz steht. Und weiterhin ist dann dieses eigenartige Zentrum für politische Schönheit dann eben auch der Auffassung, dass ein Verbotsverfahren gegen die AfD durchgeführt werden sollte. Naja, aus zweiterem folgt schon, dass man das dann an der Schule nicht durchführen kann, weil das gegen die politische Neutralität völlig offensichtlich verstößt. Hier liegt es vor allem so. Ist meines Erachtens die Zuschaustellung dieses Busses, wie es in der Presse beschrieben worden ist, eigentlich von der Polizei unterbunden werden müsste. Ich würde also Betroffenen, wenn das tatsächlich an niedersächsischen Schulen jetzt passieren sollte, dann würde ich Betroffenen raten, im allerersten Schritt ganz einfach die Polizei zu rufen. Und zwar aus folgendem Grund. Normalerweise ist die Polizei ja nicht zuständig dafür, das Neutralitätsgebot an Schulen durchzusetzen. Das kann die Polizei so unmittelbar oft gar nicht beurteilen. Und dafür wären dann eher die Verwaltungsgerichte zuständig, vor denen man das geltend machen müsste. Am besten, nachdem man zuvor die Schulbehörde außergerichtlich informiert hat und um Abhilfe ersucht hat. Aber meines Erachtens muss diese Aktion ganz einfach von der Polizei verhindert werden, weil es ja nicht nur um das Neutralitätsgebot geht, es geht schlichtweg auch um die Menschenwürde, also den Kern des Grundgesetzes. Es geht ja hier nicht darum, dass irgendwelche Leute Schilder hochhalten, wo drauf steht, wir finden Alice Weidel nicht gut. Das könnte man grundsätzlich machen. Das ist kein Verstoß gegen die Menschenwürde. Das ist eine Ausübung der Meinungsfreiheit. Man dürfte es eben nur nicht auf dem Schulhof machen, sondern müsste das im öffentlichen Straßenland machen. Hier geht es aber nicht nur darum, sondern es geht ja darum, dass hier eine offenbar weitgehend lebensechte, jedenfalls lebensgroße Puppe in einer Gefängnissituation, die also erkennbar Frau Weidel darstellen soll, zur Schau gestellt wird. Das heißt, das Ganze hat mit dem Parteiverbotsverfahren, das im Grundgesetz zwar normiert ist, auch wenn dieses Zentrum für politische Schönheit nichts damit zu tun hat, hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Denn selbst wenn wirklich irgendeine politische Partei vom Bundesverfassungsgericht mal verboten wird, dann bedeutet das ja nicht, dass die Vorsitzende oder Sprecherin dieser Partei dann irgendwo eingekerkert wird. Insofern hat das überhaupt keinen sachlichen Bezug mehr zum Grundgesetz, sondern es wird hier erkennbar die Menschenwürde einer auf den ersten Blick erkennbaren, auch gekennzeichneten, real existierenden Person verletzt. Und das wird eben noch dadurch vertieft, dass nicht nur diese Puppe zur Schau gestellt wird, sondern es gibt da ja sogar einen Mechanismus, dass man eine Art Gespräch mit dieser Puppe führen kann. Da antwortet dann eine künstliche Intelligenz. Und zwar in hässlicher und denunzierender Weise. Die soll dann angeblich so Sachen sagen wie, ich muss erstmal meine braunen Gedanken ordnen. Und das ist meines Erachtens ganz klar eine Verletzung der Menschenwürde von Frau Weidel. Und das kann meines Erachtens eben auch die Vollzugspolizei nicht einfach dulden, wenn sie darüber informiert wird.
Ja, vor allen Dingen sollten ja auch die Schulleiter dazu angehalten sein, dem Neutralitätsgebot zu entsprechen und hier solche Einladungen gar nicht erst aussprechen beziehungsweise es eben nicht zulassen, dass dieser Bus auf dem Schulhof steht. Zumindest sehe ich das so, dass die Schulleiter dazu gehalten sind, genau das eben zu verhindern, aus den von Ihnen jetzt genannten Gründen. Der Bus ist ja insgesamt schon mal mehrfach in die Schlagzeilen geraten. So störte er zum Beispiel mit seinen Lautsprechern, die es dann offenbar doch gab, das Sommerinterview der AfD-Vorsitzende Weil im ZDF und auf dem Bundesparteitag der Partei in Riesa wurde eine Zufahrt aufgrund einer vermeintlichen Panne blockiert. Jetzt sind derartige Aktionen ja eigentlich, wenn sie sich gegen unliebsame Versammlungen richten, Straftaten, zum Beispiel nach dem Versammlungsgesetz. Und der Bus könnte ja dann sogar als Tatmittel von der Polizei eingezogen werden, beziehungsweise in Strafverfolgungsbehörden. Kommt dieser möglicherweise strafrechtliche Aspekt hier noch erschwerend hinzu? Sie haben ja mit der Menschenwürde schon ausgeführt, das ist auch sicherlich nachvollziehbar. Aber hier haben wir ja durchaus einen Aspekt, der ja auch noch auf der Internetseite da propagiert wird. Es gab eine Panne, in Anführungsstrichen. Letztendlich stellte das ja auch durchaus eine mögliche Straftat dar.
Also erstens darf sich selbstverständlich kein Schulleiter an solchen Aktionen beteiligen oder darf sie befördern oder zulassen, weil es ein schweres Dienstvergehen wäre. Also nicht nur eine offensichtliche Verletzung des Neutralitätsprinzips, sondern eben auch ein Verstoß gegen das Menschenwürdegebot. Ja, davon abgesehen, dieser Einsatz des Busses, zumal bei Demonstrationen, dürfte regelmäßig auch auf eine Straftat hinauslaufen. Bei diesem ARD-Gespräch mit Alice Weidel, was dann gestört worden ist, hat es sich allerdings nicht um eine Versammlung im Sinne des Grundgesetzes oder auch des Versammlungsgesetzes gehandelt. Es ist deswegen natürlich nicht zulässig gewesen, das dann eben zu stören und zu unterbinden. Es ist aber eben auch keine Straftat gewesen. Gleichwohl hätte die Polizei das verhindern müssen. Auch in Berlin war es ja damals so, dass die dann eben geltend gemacht haben, als die Polizei dann anrückte. Der Bus war verschlossen und der Fahrer sei verschwunden gewesen und man habe das nicht ohne weiteres abstellen können. Auch da hätte natürlich die Polizei ganz anders durchgreifen können und auch sollen. Wenn es hingegen um ein Versammlungsgeschehen geht, wo also andere Mitbürger sich versammeln, dann ist es sogar eine Straftat nach dem Bundesversammlungsgesetz, wie nach den Versammlungsgesetzen der Länder regelmäßig, eine solche ordnungsgemäß angemeldete Versammlung von Dritten zu stören. Das ist eine Straftat. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, denn bereits seit der Schröder-Zeit, seit dem Beginn dieses damals sogenannten Aufstands der Anständigen im Jahr 2000, wird diese Strafrechtsbestimmung auch immer wieder durch Polizeibehörden systematisch ignoriert. Man hat sich damals 2000 unter der Schröder-Regierung eine ganz seltsame Konstruktion ausgedacht. Man hat nämlich gesagt, wenn also die einen Bürger eine Versammlung durchführen wollen und irgendwelche anderen Bürger sich dann formieren zu einer Gegenversammlung, zu einer Versammlung, die gegen die erste Versammlung protestieren will, dann würden sozusagen gleichberechtigt Grundrechte ausgeübt und gleichberechtigte Grundrechte gegeneinander stehen. Das mag vom Ausgangspunkt her der Fall sein, aber eben nur so lange, wie keine Störung der ursprünglichen Versammlung intendiert oder faktisch bewirkt wird. In dem Moment, wo das der Fall ist, ist es selbstverständlich eine Straftat, nämlich Störung einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung. Das ist häufig von der Polizei missachtet worden. Da hat man zum Beispiel Gegendemonstranten gewähren lassen, die dann, das war zum Beispiel bei der Identitären Bewegung in Berlin mal der Fall, die dann eben effektiv erreicht haben, dass die Ausgangsversammlung sich zwar versammeln konnte, sich dann aber nicht fortbewegen konnte, obwohl eigentlich ein Demonstrationszug geplant gewesen war. Dieser konnte dann effektiv blockiert werden. Die Polizei hat letztlich im Rahmen einer Deeskalationstaktik die Gegendemonstration nicht aufgelöst. Das hätte sie aber tun müssen, weil es eindeutig eine Straftat ist, wenn man eine zunächst ordnungsgemäß angemeldete Versammlung daran hindert, eben in der geplanten oder auch angemeldeten Form ausgeführt zu werden.
Ja, wir können ja festhalten, dass dieser Bus ganz offenbar nicht nur Positives bewirkt und auch durchaus auf Kritik stößt. Es gab ja hier auch bei diesen Schulhofbesuchen Proteste von Eltern. Abschließende Frage, gibt es irgendeine rechtliche Möglichkeit für die Eltern, dagegen was zu unternehmen, wenn ihr Kind davon betroffen ist?
Wenn sich abzeichnet, dass eine Schule so etwas mitmachen will, dann ist zu empfehlen, sofort die Schulbehörde darüber in Kenntnis zu setzen, hiergegen zu protestieren und deutlich zu machen, dass die geplante Aktion nicht nur dem staatlichen Neutralitätsgebot in völlig offensichtlicher Weise widerspricht, sondern zudem einen Verstoß gegen die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes bildet, eben mit dieser geplanten Zurschaustellung. Das ist gegenüber der Schulbehörde klarzumachen und es ist gegenüber der Schulbehörde die Zusage zu verlangen, dass diese Sache unterbunden wird. Das kann man dann zur Kenntnisnahme als Kopie auch dem betroffenen Schulleiter zustellen, aber in erster Linie eben an die Schulbehörde, an die vorgesetzte Behörde. Wenn daraufhin nicht zügig reagiert wird, kommt es ohne weiteres in Frage, beim zuständigen, örtlich zuständigen Verwaltungsgericht auch vorbeugenden Rechtsschutz zu beantragen. Dafür gibt es natürlich relativ enge Kriterien. Also normalerweise wird der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz immer nacheilend durchgeführt. Wenn also die Verwaltung irgendetwas getan hat, dann wird in der Regel erst im Nachhinein festgestellt, ob das, was die Verwaltung getan hat, rechtmäßig oder rechtswidrig gewesen ist. Davon gibt es aber Ausnahmen, insbesondere dann, wenn absehbar ist, dass eine Durchführung desjenigen, was die Verwaltung da geplant hat oder was die Verwaltung geschehen lassen will, völlig offensichtlich auf eine Verletzung hochrangiger Rechtsgüter hinauslaufen wird. Und dass es da insofern auch gar keine Alternativen dazu gibt, dass man also nicht sagen kann oder muss, wir müssen erstmal abwarten, was die Behörde jetzt in Ausübung ihres Ermessens im konkreten Einzelfall tun wird. Und wenn das dann mal getan ist, dann kann man immer noch feststellen, wie das zu beurteilen sein wird. Nein, hier ist es ja anders. Hier kann man ja von Anfang an sagen, wenn das durchgeführt wird, was ausweislich von Presseberichten eben geplant ist oder vielleicht im Einzelfall auch schon durchgeführt worden ist, wenn das durchgeführt worden wird, dann wird es mit Sicherheit auf eine Verletzung so hochrangiger Rechtsgüter wie eben dem staatlichen Neutralitätsgebot, vor allem aber auch der Menschenwürdegarantie hinauslaufen. Und deswegen muss man in diesem Fall nicht einfach abwarten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern kann eigentlich schon bei den Verwaltungsgerichten auch vorbeugenden Rechtsschutz, gerichtet auf eben Untersagung der Durchführung der Veranstaltung, erwirken. Und das müsste getan werden durch die Eltern von Kindern, die die entsprechenden Schulen besuchen. Die Eltern haben nach Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes das Erziehungsrecht. Das hat ja nicht der Staat. Der Staat assistiert nur ein wenig am Rande. Und deswegen können Eltern sich natürlich dagegen verwahren, dass ihren Kindern in der Schule beigebracht wird, der richtige Umgang mit Oppositionellen sei es, diese einzusperren in Gefängniszellen und dann in der widerlichsten Weise mit verbalen Mitteln herabzusetzen. Denn das ist ja offenbar die Lektion, die da gelernt werden soll. Die Kinder sollen lernen, Opposition gehört ins Gefängnis. Und wenn die Opposition dann im Gefängnis sitzt, dann wird sie auch zudem noch erniedrigt, indem man so ein Verhör durchführt, das dort mit künstlicher Intelligenz durchgeführt werden soll. Also da muss man nicht einfach zugucken. Dagegen können Eltern sich wehren, zunächst gegenüber der Schulbehörde. Und wenn die nicht schnell reagiert, dann durch den Versuch, auch vorbeugenden Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten zu erlangen.
Ja, wir sehen, dass das staatliche Neutralitätsgebot aus guten historischen Gründen fest in den Fundamenten des Grundgesetzes verankert ist. Und gerade im Bildungsbereich ist auf dessen Einhaltung penibel zu achten. Denn ein Staat, der sich allzu einseitig von seinem Bildungsauftrag mit Hilfe sogenannter NGOs, die durchaus als zweifelhaft bewertet werden können, gestaltet, entfernt sich immer weiter von diesem fundamentalen Grundsatz. Herzlichen Dank.
Danke auch. Auf Wiederhören.
Hören Sie nun den Kommentar von Rechtsanwalt Michael Robert Moser über einen Internetpranger in Köln, der unseren Redaktionskollegen zu einer unmissverständlichen Forderung veranlasst.
Meinungsfreiheit und Meinungspluralität für Bürger und Medienschaffende sind für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierend. Sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Sie ist in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Diese Feststellung traf das Bundesverfassungsgericht im Lüth-Urteil im Jahr 1958. Das Bundesverfassungsgericht betont die doppelfunktionale Struktur der Meinungsfreiheit. Sie dient der Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen und sie ist Voraussetzung für freie Meinungs- und Willensbildung und die politische Willensbildung im Land. Ohne offenen Meinungskampf und Meinungspluralität kann keine echte Demokratie funktionieren. Die Meinungsfreiheit ist essentiell für die Menschen und die ganze Gesellschaft. Das war bis vor wenigen Jahren noch allgemeiner Konsens. Wann hat sich die Änderung im gesellschaftlichen Miteinander denn vollzogen? Heute kennen wir die Grenzen des Sagbaren unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Und jüngst hat die Stadt Köln den mittelalterlichen Pranger wieder zum Leben erweckt. Der Pranger, ein Werkzeug der öffentlichen Schande und Demütigung, steht heute im Internet. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus veröffentlicht Namen von Medienschaffenden, Politikern, Musikern und kritischen Bürgern, die sich zugespitzt und kritisch und auf unterschiedlichstem Niveau mit gesellschaftlichen Vorgängen befassen. Namen wie Philipp Hopf, Roger Beckampf, Janik Noe, Miro Wolfsfeld, aber auch Björn Clemens werden genannt. Im Mittelalter stellte die Exekutive die gesellschaftlich Geächteten festgebunden auf den Marktplatz. Sie waren Hohn, Spott und Verachtung ausgeliefert. Nicht ohne Grund wurde der Pranger auch Schandpfahl oder Schandbühne genannt, ein Strafwerkzeug, an dem die Ehrenstrafen vollstreckt wurden. Wir erleben eine rückwärtsgewandte Entwicklung, eine Regression des pluralistischen Staates, in den letzten 15 Jahren beschleunigt. Im Jahr 2011 erfolgte durch den NSU-Komplex eine Sensibilisierung gegenüber ethnophober Gewalt. Programme gegen Rechtsextremismus und Rassismus, wie zum Beispiel das Bundesprogramm Demokratie Leben, wurden aufgelegt. Mit der Migrationskrise ab dem Jahr 2015 und dem Erstarken der AfD in Deutschland wurden Begrifflichkeiten wie Kampf gegen Rechts und Kampf gegen Hass und Hetze zu politischen Leitformen. Die Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet weitete sich aus zur Regulierung von Internetplattformen und letztlich dem Europäischen Digital Services Act. 2017 beschloss der Bundestag das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem die Verantwortung zur Löschung strafbarer Inhalte in sozialen Netzwerken den Betreibern zugewiesen wurden. Eine Abkehr vom Strafverfolgungsmonopol des Staates. Nicht mehr nur Staatsanwaltschaften und gesetzliche Richter befinden über strafbare Inhalte, es sind jetzt Privatunternehmen und NGOs. Es wurde eine neue Kategorie eingeführt, die potenzielle Strafbarkeit, und Kritik an den Regierenden wurde unter Strafe gestellt. Im Jahr 2021 wurde Paragraph 188 Strafgesetzbuch ausgeweitet und verschärft. Seither spricht der Volksmund von Majestätsbeleidigung. Was 1980 noch als echte Majestätsbeleidigung daherkam, als eine kritische Oberstufenschülerin in Bayern mit einer Stoppt Strauß-Plakette in die Schule ging, hat sich mittlerweile zu einem fein ausziselierten System der Meinungsunterdrückung entwickelt. Die Nation atmet nicht mehr den Geist der Freiheit, sondern den asbestverseuchten Mief der herrschenden politischen Korrektheit. Erlaubt ist nur, was den Mächtigen gefällt. Die Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten kam, wie Guido Westerwelle es vorhersagte, nicht mit einem Paukenschlag, sondern wie giftige Mikrofasern in der Atemluft, wie eben jener Asbest, das nicht nur das Meinungsklima, sondern auch die Menschen krank macht. Die Hauptstadt der Narren und des Kölner Klüngel gibt zu reden. Die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist überall dort wichtig, wo Demokratie und menschenrechtsorientierte Politik von oder durch extrem rechte Akteure und Akteurinnen bedroht wird. Wir unterstützen die Menschen, die sich gegen genau diese Akteure engagieren und für demokratische Werte einsetzen, also für Chancen und gleiche Rechte für alle in unserer Gesellschaft und sind daher auch sehr nahe an diesen Menschen und bekommen mit, was sie brauchen bei der Umsetzung ihres Engagements. So hört sich das professionelle Wording der neuen Meinungskontrolleure an. Eine Einrichtung, für deren Internetpräsenz der Oberbürgermeister der Stadt Köln, Thorsten Burmeister, persönlich verantwortlich zeichnet. Dabei schmeckt das rhetorisch wohlbemäntelte Gift unserer Demokratie so süß. Wer kann schon etwas dagegen haben gegen Chancengleichheit, Gleichberechtigung und Demokratie und gegen Rechtsextremismus? Wo Schlagworte so wohlklingend in Form gebracht werden, ist Vorsicht angebracht. Dass Demokratie ein Ringen um Argumente bedeutet, auch Schlagabtausch im Parlament, Rede und Gegenrede, dass es kein Wettbewerb ist in »Wir haben uns alle lieb«, ist in Vergessenheit geraten. Der Hamburger Medienschaffende Horst Schroth portierte es einmal mit den Worten »Wir konsensualisieren uns noch ins Koma und wir büßen dabei die politische Handlungsfähigkeit als Gesellschaft ein.« Wenig verwunderlich, dass Professor Volker Böhme-Nessler das Engagement der Stadt Köln mit dieser sogenannten mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus als selbstverständlich illegal bezeichnet hat. Die staatlichen Behörden verstoßen ungebremst gegen die staatliche Neutralitätspflicht, indem sie sich an der faktischen Meinungsregulierung beteiligen. Sie richten damit großen Schaden an der Demokratie an. Im Fall der Stoppt-Strauß-Aktivistin entschieden die Gerichtshöfe für die Meinungsfreiheit. Im Fall des Kölner Prangers ist es Hochmittag für den Kampf ums Recht und für Gerechtigkeit. An den Kölner Oberbürgermeister Thorsten Burmeister richte ich meine ganz persönliche Meinung. Herr Oberbürgermeister, Ihr Amtseid aus der Gemeindeordnung NRW verpflichtet Sie, die Verfassung und die Gesetze zu befolgen und zu verteidigen, nicht unliebsame Meinungen mit Methoden aus dem Mittelalter zu verfolgen. Ein größeres Versagen vor der Verfassung und dem Rechtsstaat ist kaum vorstellbar. Treten Sie zurück.
Der Kampf gegen Rechts darf nicht zu einem Kampf des Staates gegen das Recht ausarten. Auch der Kampf um das Recht ist eine der Kernaufgaben der Anwaltschaft und deren Mitglieder als unabhängige Organe der Rechtspflege. Vor diesem Hintergrund werden wir in unserer Sendung auch zukünftig den juristischen Finger in offene Wunden legen. Damit dies möglich bleibt, möchten wir an dieser Stelle gerne um Ihre Unterstützung für den Kontrafunk werben. Möglichkeiten hierzu finden Sie auf der Homepage kontrafunk.radio. Mein Name ist Dirk Sattelmeier. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen bis zur nächsten Ausgabe des Rechtsstaates hier im Kontrafunk eine wohlfühlende Zeit.